fast gemütlich hier vorne, muss ich sagen. Also Corona hat auch seine Vorteile, aber mir ist dann doch lieber, wenn wir wieder zum Alltag übergehen können. Und bis dahin bleibt man einfach im Glauben. Ja, ich möchte euch heute Morgen, was ich sagen möchte, ist überschrieben mit dem Stichwort der Krise, die Krise vermiesen. Als ich vor einige Monate oder Wochen hier gewesen bin, da war ja mein Geburtstag gewesen. Ihr erinnert euch vielleicht noch. Überraschenderweise habe ich von euch Geburtstagsgrüße bekommen. Es war eine ziemlich schwierige Zeit. Und ich habe an meinem Geburtstag, hat mir ein Freund, den habe ich seit bestimmt 6 Jahren nicht mehr gesehen, aus München, hatte mir eine Karte zukommen lassen. Und diese Karte war überschrieben, war einfach nur Psalm 91 draufgestanden. Und ich habe dann diesen Psalm 91 gelesen und es hat mich gerade in der Krisezeit sehr tief berührt. Und dann ist ja das Ganze mit, wie wisst ihr, diese Viren und so weiter dann hochgekocht und sind dann so über uns gestürmt und über uns hinweg geschwappt. Und in der Zeit hat mich der Psalm 91 begleitet und das ist so ein Wort, es ist einem immer und immer und immer wieder begegnet aus ganz unterschiedlichen Quellen. Und ich war dann erinnert, im 5. Mose heißt es an einer Stelle, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Und dieses Wort aus Psalm 91 war tatsächlich mein Lebenswort. Erstmal in meiner persönlichen Krise, ja, und also familiäre Krise. Und dann aber hat sich das mehr und mehr verdichtet. Und ich hatte das so auf dem Herzen. Entschuldigung. Sorry. Ich hatte es dann so auf dem Herzen, das so für mich persönlich umzuschreiben, weil ich gemerkt habe, ich brauche persönliche Worte. Also ich kann nicht davon leben, was andere mal formulieren. Ich kann das auch nicht nachsprechen, sondern ich muss das zu meinen eigenen Worten machen, damit es lebt. Und ihr kennt Psalm 91, da heißt es ja, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Und ich hatte so die Freiheit, ob das jetzt theologisch richtig ist, mag mal dahingestellt sein. Aber ich hatte dann so die Freiheit, das für mich auszusprechen. Ich sitze unter dem Schirm des Höchsten und ich bleibe unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, du bist mein Gott, auf den ich traue. Ja, du wirst mich retten vor der Schlinge des Vorgestellers und vor der verderblichen Pest. Du wirst mich mit deinen Fittichen decken und du wirst und unter deinen Flügeln werde ich mich bergen. Deine Treue ist mein Schirm und mein Schild. Ich brauche mich nicht zu fürchten vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verdirbt. Ob 1000 fallen zu meiner Seite und 10.000 zu meiner Rechten, so wird es doch mich nicht treffen. Glaubt ihr das? Glaubt ihr das wirklich? Für mich persönlich ist es ein Glaubensakt. Ich kann es glauben, ich möchte es glauben, ich will es festhalten, aber es gibt Momente, da bin ich wie überschwappt von der sogenannten Wirklichkeit. Und da brauche ich dann so einen Moment, wo ich mich sammle und wo ich wieder zurückkomme, zu mir und zu meinem Gott. Und ich will das heute Morgen einfach in die Runde werfen. Der Krise, die Krise vermiesen, das geht nur, indem wir im Wort Gottes leben. Und ich habe das immer und immer wieder jetzt gehört in den letzten Monaten, also langsam flaut es ab, aber dann wurde immer wieder gesagt, ja, wenn wir an Gott glauben, dann brauchen wir keine Angst zu haben. Wir haben es auch gerade gesungen. Mein König, wenn du bei mir bist, muss ich nichts fürchten, nah bei dir zu sein. Solange ich weiß, dass du nah da bist, brauche ich keine Angst zu haben. Was ist dann aber mit den anderen Christen, die dann tatsächlich das auch glauben und trotzdem von Corona angegriffen und belagert werden? Diese Worte, die wir da lesen im Psalm 91, das sind alles andere wie leichtfertig gesprochene Worte. Und wir müssen lernen, dass wir im Wort leben. Wir müssen lernen, dass das Wort kein Automatismus ist, sonst wäre es nämlich Zauberei. Dann kann ich auch irgendwelche, dann unterscheidet uns im Grunde nichts von einem Medizinmann im afrikanischen Busch, der seine Knochen wirft und da auswirft und da irgendwelche Wahrheiten draus liest. Wenn wir das Wort nehmen als Formel, als Ritual oder wie auch immer und sagen, ja, das bekenne ich jetzt, das spreche ich jetzt aus und dann wird mich nichts berühren, dann leben wir ein Stück weit auch im roten Bereich. Ich denke, diese Worte fordern uns heraus, der Psalm fordert uns heraus, er kann verunsichern und irritieren. Aber die Frage ist, dürfen wir das wörtlich nehmen, was da steht? Dürfen wir es für uns persönlich nehmen? Dürfen wir da unseren Namen einfügen, wenn wir das aussprechen? Da geht es dann weiter. Denn er hat seinen Engeln befohlen, meinetwegen Befehl gegeben, dass sie mich behüten auf alle meinen Wegen. Kann ich das aussprechen? Danke Gott, dass du deinen Engeln befohlen hast, dass sie mich behüten auf allen meinen Wegen. Der Schlüssel über dem Ganzen, über diese Frage, darf ich diese Worte persönlich nehmen? Der Schlüssel zu diesen Fragen, den finde ich in Vers 1. Das wirkt, das ist für mich wie eine Überschrift. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Vor all den ganzen Zusagen, die der Psalm 91 uns ins Herz schreiben möchte, vor all diesen Zusagen steht diese Überschrift. Wer unterm Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt im Schatten des Allmächtigen. Was heißt das? Leider habe ich nie gelernt, Hebräisch zu lesen, aber es gibt eine gute App, BibleHub.com. Wenn ihr mal irgendwie einen Bibeltext habt, wo ihr denkt, Mensch, da muss ich mal genauer nachschauen, dann macht diese App auf, das ist wunderbar, weil da könnt ihr nämlich, ohne Hebräisch zu können, könnt ihr die hebräische Worte nachlesen, also die hebräische Übersetzung. So, und dann findet man raus, dass Schirm auf Hebräisch heißt, bitte? Das Schirm auf Hebräisch heißt verborgener Ort, versteckter Ort, Ort der Einsamkeit. Also, es heißt, es gibt einen Ort der Zuflucht, einen Ort, wo ich geschützt bin, ein verborgener Ort, ein geheimer Ort. Und ich behaupte jetzt mal, in den Genuss der Zusage vom Psalm 91 kommen die Menschen, die so einen geheimen, verborgenen Ort mit Gott kennen. Für die das nicht nur Theorie ist. Oder der letzte Rettungsanker. Wenn nichts mehr hilft, dann gehe ich halt ins Gebet. Jemand hat mal gesagt, Jesus ist meine erste Adresse. Also Jesus ist nicht meine letzte Hoffnung, sondern meine erste Adresse. Der verborgene Ort ist der Ort, an dem ich sein kann, wie ich bin. Hier werde ich nicht abgehört. Hier werde ich auch nicht kritisiert. Am verborgenen Ort, da kann ich mich mal ausheulen. Oder darf ich das hier sagen? Es liegt mir so auf der Zunge. Also okay, ihr wisst, was ich meine. Danke. Am verborgenen Ort, da kann im Mittelpunkt ein Mülleimer stehen und da kann jemand alles reinlassen, was mich so beschwert, ohne dass jetzt der die Zeit mit mir dort teilt, mir sofort 10 Lösungsvorschläge und Heilungsrezepte aufs Auge drückt. Am verborgenen Ort, da kann ich sein, wer ich bin, da kann ich meine innersten Zweifel formulieren. Da kann ich meine tiefste Not rauslassen. Da darf ich mit Antworten rechnen. Dort bin ich angenommen. Dort werde ich getragen. Und dort werde ich abgeschirmt. Hier kann ich sein. Einfach da sein. Kann ich sein? Wer diesen verborgenen Ort kennt. Wer also dasteht oder sitzt vielmehr, ist ein Ort, wo man sitzt, diesen verborgenen Ort, wer an dem verborgenen Ort des Höchsten sitzt, der spricht, der Herr, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Und ich möchte dich heute Morgen ganz persönlich fragen, hast du diesen verborgenen Ort mit dem Herrn? Wie sieht er aus? Was brauchst du, um sicher zu sein? Was dient dir, in die Stille zu kommen? Also ich meine jetzt wirklich Stille und nicht jetzt das Programm abspule, 4 Kapitel abends zu lesen und 1 Kapitel morgens zu lesen. Das ist gut, das mache ich auch, das ist sehr, 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 sehr wertvoll, das ist lebensspendend. Aber davon rede ich jetzt nicht, wenn ich sage, der verborgene Ort, wo ich da sein kann. Was hilft dir, in die Ruhe zu kommen vor Gott? Und da meine ich jetzt auch nicht, die Liste von Gebetsanliegen abzuhaken, die ich auch habe. Kennst du diesen verborgenen Ort? Ein Treffpunkt, wo du einfach du sein darfst. Und dem Herrn in die Augen schaust. Psalm 25 ist mir gerade beim Lobpreis nochmal gekommen, da heißt es, der Herr hält vertrauten Umgang mit denen, die ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie erkennen. Der Herr hält vertrauten Umgang mit denen, die ihn fürchten. Also denk mal drüber nach, über das Stichwort vertrauter Umgang. Also vertrauter Umgang macht genau das, was ich jetzt gerade beschrieben habe. Da öffne ich mich, da bin ich da, da bin ich dem anderen zugewandt. Da möchte ich nicht einfach meine Richtigkeiten auf dem anderen abladen. Da habe ich nicht ein Ziel, wenn ich jetzt zusammenkomme, sondern da geht es einfach nur darum, Zeit zu verbringen und die Gegenwart des anderen zu genießen. Da geht es darum, sein Herz und sein Wesen zu spüren und in der Gemeinschaft miteinander die Freundschaft zu vertiefen. Kennst du so einen verborgenen Ort? Kennst du diese Gemeinschaft mit dem Herrn? Ich will es dir wirklich sagen, ich bin so tief überzeugt davon, dass es stimmt, was im Psalm 91 steht. Ich bin tief überzeugt davon, dass wir keine Angst haben müssen vor den Viren, die hier fliegen. Ich bin tief überzeugt davon, dass er unsere schwache, unsere rechte Seite deckt, so wie wir das immer und immer wieder lesen. Ich bin tief überzeugt davon, dass es stimmt, wenn wir sagen, der Herr behütet dich, dass er uns wirklich behütet. Und ich glaube auch, dass da, wo dieser verborgene Ort, wo das Leben aus dem verborgenen Ort über uns und in uns quillt, dass dann dort auch keine Viren leben können. Das glaube ich auch. Aber eben nur, wenn wir das kennen, diese verborgenen Orte, wenn wir in der Gemeinschaft mit Gott auftanken, auftanken, auftanken. Ich denke an den kleinen Samuel dort im Tempel oder in der Stiftshütte damals noch bei Eli. Eli hieß er, glaube ich, der Priester zu seiner Zeit. Wo hat er gelebt? Wo hat er geschlafen? Der Junge, der wahrscheinlich Teenager, der war in der Nähe der Bundeslade. Und in der Gegenwart Gottes, da war er so, da ist er da hineingewachsen. Josua auch. Josua war jede Zeit, die er leben konnte, die er erübrigen konnte, war er in dem Zelt der Begegnung, das Mose aufgebaut hat. Also die Gegenwart Gottes zu erleben, warum waren die dort? Weil da Sehnsucht in ihrem Herzen ist und weil das etwas lebt in der Gegenwart, in der Begegnung mit Gott, weil Freundschaft entsteht und eine tiefe Gewissheit für die Herrlichkeit Gottes. Das ist nichts, was wir uns anlesen können. Das ist etwas, was wir selber erfahren müssen. Und dazu braucht es die verborgene Orte. Also das möchte ich dir heute Morgen sagen. Bleib, such dir diesen verborgenen Ort. Bei mir heißt es immer mal wieder was anderes. Also ich habe Zeiten, da habe ich, im Moment habe ich den Sessel aus meinem Büro verbannt. Aber da stand so ein alter Sessel von meiner Großmutter noch. Da sitze ich dann, habe keine Bibel in der Hand, maximal eine Tasse Kaffee. Und dann bin ich einfach da. Und dann passiert manchmal gar nichts. Und manchmal öffnet mir Gott die Augen für die Dinge, die aus meinem alten Leben noch kommen. Ich kann euch erzählen, das war so ein Moment, da saß ich in meinem Sessel, alles war wunderbar, ich hatte Bibel gelesen, wir haben gebetet, miteinander gesprochen und dann sitze ich da mit der Tasse Kaffee in der Hand und dann sagt Gott zu mir, gell, du weißt, was es damals war mit der und der Sache. Und plötzlich, also es war völlig aus dem heiteren Himmel und plötzlich war mir klar, ja, das war Habgier. Und was ist Habgier? Götzendienst. So, genau so war das, eins zu eins, so ein Gespräch. Und in dem Moment, wo das kam, so Götzen, ich die Antwort geben musste, Götzendienst, da ist alles in mir weggebrochen. Alles war kein, meine ganze Sicherheit, mein ganzer Friede war weg. Der Sockel, auf dem ich gestanden bin, war weg. Und ich hab wirklich gelitten und eine halbe Stunde lang mich selber geschämt und wirklich Tränen waren da beteiligt. Und dann klappert unten der Briefkasten, ich stehe auf von meinem Sessel. Und dann finde ich einen Brief in meinem Briefkasten vom Briefträger gebracht, das ging über die Post. Lieber Bruder Walz, es war eine alte Diakonisse aus dem Pflegeheim, dort, wo ich ab und zu Andachten halte. Mich drängt es schon lange, Ihnen zu sagen, was die Andachten mir bedeuten, die Sie halten. Und es kommt genau in dem Moment, wo mein Vater im Himmel mich über Gottesdienst in meinem Leben aufklärt. Versteht ihr? Also in dem Moment, wo so meine Fundamente wegbröseln, da ist er da und fängt mich auf. Wir brauchen diese verborgenen Orte. Wir brauchen diese Orte, an denen wir die Gemeinschaft und Freundschaft mit dem Herrn erfahren und genießen können. Das kann man dir 100-mal von vorne zupredigen, das kannst du immer wieder hören im Hauskreis, aber du musst es selber erleben und erlebst es im verborgenen Ort. Ich habe tiefe Überzeugung für Psalm 91 und wer das machen möchte, wen der Herr da führt, der sollte es wirklich für sich persönlich umschreiben. Aber die Überschrift ist, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt im Schatten des Allmächtigen. Also du brauchst diesen Schirm, du brauchst diesen verborgenen Ort, den Ort der Zuflucht, den Ort, wo du mit einem Freund eins zu eins zu allein sein kannst. Also der Krise, die Krise vermiesen, geschieht über die Zweisamkeit mit dem Vater im Himmel. Das ist die Überschrift über allem anderen. Und das andere Stichwort, das ich nennen möchte, also Zweisamkeit ist das eine, das andere ist Bleiben. Und da steht Psalm 27 über allem anderen. Psalm 27 beginnt ja mit den Worten, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Und dann zählt David die Dinge auf, also die Feinde, die sich gegen ihn zusammenrotten, wenn sich Krieg erhebt und. Und bei all dem hat er dann nur dieses eine Anliegen, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn, um seine Lieblichkeit zu schauen. Dann kommt es wieder, denn du birgst mich zur bösen Zeit. Er deckt mich in seiner Hütte zur Zeit des Unheils. Und er verbirgt, hebräisch Seter, Schirm. Er schirmt mich, er verbirgt mich im Schutz seines Zeltes. Gerade in Zeiten des Unheils, da zeigt sich dann unser Herz. Und der David spricht vom Bleiben. Das heißt also, er war vorher schon dort und er weiß etwas von dem verborgenen Ort und von dem Wert der Gemeinschaft mit ihm, mit dem Vater. Er weiß, er kennt es schon. Es ist nicht etwas Neues, zu dem er jetzt hinflieht, sondern er kennt es und er bleibt in der Gegenwart. Er kennt die Freundschaft mit Gott und er weiß, dass das Bleiben im Haus des Herrn in Frage gestellt ist. Dass es umkämpft ist, dass es gar nicht so einfach ist. Und deshalb ist dieses Anliegen da, dass er bleiben darf im Haus des Herrn. Aber dafür hat er Gott schon früher als seinen Beschützer und seinen Versorger kennengelernt. Er wusste um den Schild, den Gott um ihn aufgebaut hat. Und er wusste um seine Bündnistreue. Deshalb, gerade in Wüstenzeiten, deshalb wollte er im Haus des Herrn bleiben. Also, wenn es jetzt darum geht, dass wir im Haus des Herrn bleiben, dann leben wir vor diesem Hintergrund, dass wir das schon oft erlebt haben. Was es heißt, in der Gegenwart Gottes zu sein. Dann freuen wir uns an seiner Gegenwart. Und dann kommt es uns wieder in Bewusstsein, was er schon in der Vergangenheit alles für uns getan hat. Und ich möchte jetzt einen kleinen Unterbruch machen und dich einfach mal daran erinnern oder dich einladen. Erinnere dich daran, was Gott in deinem Leben schon Gutes getan hat. Erinnere dich daran, was du schon Gutes in der Gegenwart Gottes empfangen hast. Und sprich das einfach mal aus, laut oder leise. Ich wäre jetzt schön, wenn wir jetzt so eine Zeit haben könnten, wo wir mit dankbarem Herzen, trotz all den ganzen unerledigten Dingen und Fragen unserer Zeit und auch vielleicht angsterfüllende Geschichte, dass wir trotz all dem jetzt einfach da sind, wo David sein wollte, nämlich im Haus des Herrn. Er wollte bleiben im Haus des Herrn. Er wollte ihm die Ehre geben und er wollte sich dort bergen und schützen. Also, was kommt dir jetzt spontan in den Sinn, wofür du Gott danken möchtest, was er Gutes in deinem Leben getan hat? Ich öffne jetzt einfach die Runde, dass jemand beginnt, dass wir jetzt einfach so vor Gott stehen. Und egal, ob das laut oder leise ist, aber jetzt ist die Zeit, der Moment, wo wir einfach anknüpfen an dem, was wir schon haben, was wir schon erlebt haben und dass wir in Dankbarkeit unserem Vater die Ehre geben für das, wer er ist und was er tut. Bitte. Und heilig und du ziehst uns zu dir auf diesen heiligen Boden. Wir dürfen bei dir sein und du kennst uns durch und durch und du liebst uns trotzdem und du hast ein Bild vor Augen für jeden von uns. Ich danke dir, dass für deine Geduld mit mir, Jesus. Ich danke dir, dass du mich wertschätzt und ich danke dir für all die guten Worte, die ich immer wieder höre aus deinem Mund oder durch Menschen, die du sendest in mein Leben. Ich danke dir, Vater, für deine Gegenwart in meinem Leben. Ich danke dir, dass du auch jetzt hier mitte unter uns bist. Danke, Vater, für die Sehnsucht auch und für den Hunger und Durst nach deinem Wort. Ich danke dir, dass wir kommen dürfen ins Allerheiligste. Danke, dass wir da eintreten dürfen, dass wir da hoch willkommen sind. Danke, Jesus. Du hast den Weg zum Vater freigemacht. Und er ist unser persönlicher Vater. Danke, dass unser Name in der Himmelswelt eingeschrieben steht. Danke, dass wir da nicht anonyme Größe sind oder Knechte und Sklaven, sondern dass wir Söhne und Töchter des Höchsten sind. Danke, dass unsere Hoffnung festgemacht ist, weit außerhalb von all dem, was die Welt bieten kann. Jesus, du bist wirklich einzigartig und dass wir heute Morgen so vor dir sein dürfen, das ist ein Geschenk, das ist ein Privileg und eine wunderbare Sache. Vielen Dank, Jesus. Ich freue mich an dir, ich genieße dich jetzt und ich danke dir, dass du dich auch freust an uns. Zweisamkeit ist das eine Stichwort. Bleiben ist das andere Stichwort. Und dann war ich jetzt in der Vorbereitung für heute Morgen noch erinnert an einige Stellen aus dem Hebräerbrief. Und da heißt es dann im Hebräer 4, so lasst uns nur mit Freimut hinzutreten zum Thron der Gnade, um Barmherzigkeit zu langen, zur rechtzeitigen Hilfe. Also, wir leben in dieser Welt und wir können auch nicht einfach nur auf unserem Sessel sitzen bleiben, indem wir diesen verborgenen Ort mit dem Vater erleben. Wir sind auch in dieser Welt unterwegs und wir sind hineingenommen in Beziehungen und in Verpflichtungen, die einfach da sind und die wir gestalten dürfen. Und deshalb ist es dann auch immer wieder wichtig, dass wir zurückkommen an diesen verborgenen Ort, dass wir uns die Zeit nehmen, dass wir Treffpunkte abmachen mit Gott. Also in der Hebräerbrief, der ist da voller Aufforderungen, nicht beim Sichtbaren stehen zu bleiben, bei dem Materielle, was uns so vor Augen ist, sondern dass wir hineingehen, unseren Blick weiten für die größere Wirklichkeit. Und meine Erfahrung oder meine Erkenntnis, oder ja, das ist vielleicht jetzt banal, aber ich habe das wieder neu entdeckt vor einigen Wochen. Im Timotheusbrief schreibt der Paulus: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist. Da wird Timotheus aufgefordert, das ewige Leben zu ergreifen. Was ist das ewige Leben? Was ist das? Beginnt es dann, wenn unsere Vitalfunktionen aufhören und uns die Wolken dann noch irgendwo hintragen oder die Engelein oder was? Das ewige Leben ist jetzt. Es ist jetzt da. Ergreife das ewige Leben jetzt. Paulus spricht nicht von etwas Zukünftigen, sondern von dem, was jetzt da ist, was jetzt für uns verfügbar ist. Er spricht davon, dass wir ein Leben haben dürfen, das Gottes Wesen entspricht und das in seiner Gegenwart stattfindet, das von seiner Liebe gespeist wird, das erfüllt ist in seiner Weisheit und auch von seiner Geduld und das wurzelt in der Gottesfurcht, das unser Denken und unser Handeln prägt. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens und ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen bist. Das ist jetzt Realität. Das ist ein Leben in der Gegenwart Gottes am Thron der Gnade. Das kommt immer und immer wieder im Hebräerbrief vor. Und ich meine, und das ist so der springende Punkt jetzt auch in der Krise, die Krise zu überwinden. Wir brauchen dieses Leben in der Dimension der Ewigkeit. Wir brauchen jetzt so einen Blick, der unseren Blick oder unsere Perspektive, die unseren Blick weitet, weg von dem, was uns gerade jetzt beschäftigt. Vor einiger Zeit war das der Konflikt mit meinem Sohn, den ich euch ja erzählt habe, weil er so heiß gewesen ist damals. Ja. Es braucht, dass wir den Blick weiten. Vor einigen Tagen hatte ich einen Konflikt mit einem Kollegen. Es braucht den Moment, dass ich den Blick weite. Ich hatte tagelang so ein inneres Gespräch, einen Dialog mit ihm. Und bis Gott mich daran erinnert hat: Uli, vergiss nicht, der schöpft aus der gleichen Gnade wie du. Und ein paar Tage später, da hat mich Gott daran erinnert, was mir klar gemacht, was mir jetzt gerade so schwer fällt. Das geschieht, weil Gott uns einlädt, den Blick zu weiten in diese Dimension der Ewigkeit, wo es um ihn geht und um seine Gegenwart in unserem Leben, wo es nicht mehr um uns geht, um unser Recht haben. Wenn ihr den Hebräerbrief lest, Kapitel 11, da lest ihr von den Glaubenshelden. Also jedenfalls Leute, die im Glauben Schritte gegangen sind. Und von Abraham, da wird gesprochen, dass er im Glauben seine Heimat verlassen hat und dann losgelaufen ist. Und dann kam er dort an, er ging los, ohne zu wissen, wohin es geht. Aber als er dann im Land angekommen war, im Land der Verheißung, also im Verheißenen gelebt hat, da heißt es dann im Hebräerbrief, dass er dort lebte wie ein Fremdling mit seiner Familie. Versteht ihr? Also es gibt einen Zustand, im Verheiß, das Verheißen zu empfangen. Es gibt einen Zustand, dass man im Verheißen leben kann und trotzdem weiß, es gibt noch viel mehr. Und von Abraham und Sarah und wie sie dann alle heißen, da ist dann davon die Rede, dass sie eine Sehnsucht hatten nach einer ewigen Stadt, nach der Stadt, die nicht von Menschenhände gebaut wird. Also die waren im Verheißenen, aber das Verheißene war für sie klar, das ist nur die Anzahlung, das ist nur die Vorauszahlung. Wir haben jetzt Pfingsten gelebt, aber nicht zu lange. War das der Wink mit der Uhr? Okay. Danke. Dann mache ich hier Schluss und ich sage euch, ich lade euch ein, lest diese Verheißungen, lebt und strebt nach einem Leben, das diese Dimension der Ewigkeit ins Hier und Jetzt, im Hier und Jetzt im Blick behält. das Materielle, ich bin ja nicht fertig. So viel Zeit muss sein. So viel Zeit muss sein. Das Materielle wird erschüttert. Und es kommt eine Zeit, wo alles erschüttert wird. Aber was nicht erschüttert werden kann, ist das Unsichtbare, das Ewige. Und das ist in dir und in mir. Und wenn wir von der Welt und vom Glauben nicht mehr erwarten, als dass Gott unsere Kinder auf die Spur bringt und unseren Wohlstand voll sichert, bis wir alt und grau sind, dann bleiben wir weit hinter dem zurück, was er uns anbietet. Und ich schließe jetzt mit Hebräer 12 diese bekannte Worte, da wir diese Wolke von Zeugen um uns herum haben. So lasst uns jede Last ablegen. Welche Last trägst du in dir herum? Und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Geduld laufen im Kampf, der uns verordnet ist, indem wir wegsehen oder hinsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Die schlechte Nachricht ist, dass du deinen Glauben nicht vollenden kannst. Du kannst dich noch so sehr anstrengen. Und die gute Nachricht ist, dass du es auch gar nicht musst. Jesus vollendet deinen Glauben. Lass dich drauf ein. Such diesen Ort der Zweisamkeit. Bleib in seiner Gegenwart. Und dann lege die Lasten ab. Ergreife das ewige Leben und schau auf zu Jesus. Danke, Jesus, dass du der Herr bist über Raum und Zeit. Danke, Heiliger Geist, dass du die Worte, die wir in deinem Buch lesen, dass du die uns ins Herz schreibst und zu deiner Zeit lebendig machst und uns damit belebst. Und ich danke dir, dass wir eine Heimat haben, die nicht erschütterlich ist. Danke dir, Vater, dass du uns mit deiner starken Hand ans Ziel führst. Und ich danke dir für allen Hunger und Durst nach deiner Gerechtigkeit. Danke, dass wir satt werden in deiner Gegenwart. Amen.